Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Während heutzutage jeder mit dem Smartphone eine digitale Kamera parat hat, reist die Fotografin Johanna Diehl mit einer klassischen Plattenkamera durch Europa. Herzlich willkommen, Johanna Diehl. Warum dieser Aufwand?
Guten Morgen. Die Plattenkamera ist für mich ein wichtiges Mittel, um vor Ort, wenn ich fotografiere, zu so einer gewissen Konzentration zu finden. Man muss sich das so vorstellen, dass man tatsächlich mit einer großen Kamera unterwegs ist und einem schweren Stativ und dann einem Tuch die Mattscheibe abdunkeln muss. Und es hilft vor Ort, wenn man weiß, man kann jetzt nur ein oder zwei Bilder machen und muss sich entscheiden, so eine gewisse Konzentration aufzubringen.
Das heißt tatsächlich analoge Fotografie auf Glasplatten. Sie müssen sehr ökonomisch sein. Sie können einfach nicht 10 Aufnahmen machen.
Also die analogen Fotografien werden auf Negative gemacht, aber das Format ist tatsächlich noch das Großformat. Die Mattscheibe ist aus Glas. Das heißt, man sieht das Bild immer verkehrt rum auf Glas. Und dann wird das Negativ eingelegt und das wird belichtet.
Wie lange dauert das, bis Sie auf den Auslöser drücken?
Das dauert manchmal einige Minuten. Also zum fotografischen Bild, zu dem Prozess gehört noch vieles mehr. Also das spielt sozusagen alles rein in das Bild, was dann entsteht. Der ganze Prozess davor des Recherchierens und des Reisens und des Sprechens mit Menschen vor Ort. Und dann letztendlich in dem Ort sein und diesen Ort und Raum begreifen, wie er mal funktioniert hat und wie er vielleicht jetzt genutzt wird. Und all dieses Begreifen ist wichtig, um zu wissen, welches Bild man macht. Und das Belichten selbst dauert, kommt ganz auf die Lichtverhältnisse an, zwischen 2 und 15 Minuten.
Wir reisen in dieser Stunde mit Johanna Diehl durch Europa mit einer langen Station in Kassel, denn die Dokumentarstadt ist ein wichtiger Ort ihrer Familiengeschichte. Im Berliner Haus am Waldsee hat die Fotografin Johanna Diehl gerade ihre erste große Einzelausstellung. Wie schon in anderen Projekten geht es um Schatten der Vergangenheit. Diesmal liegen die allerdings auf der eigenen Familiengeschichte. Johanna Diehl hat den Nachlass ihrer 2010 verstorbenen Großmutter übernommen und darunter Notizbücher aus mehreren Jahrzehnten gefunden, Kisten voller Fotos und Dias, Hausrat, Möbel, vieles, vieles mehr. Jeder kennt das, man steht davor und fragt sich, was mache ich jetzt damit, was hebe ich auf, was nicht, was erzählen mir die Dinge? Johanna Diehl, welche Fragen haben sich Ihnen aufgedrängt?
Ich hatte diese ganzen Kisten und Alben und Gegenstände, wie Sie schon gesagt haben, übernommen. Und dann befanden sich diese Dinge lange in so einem Zustand der Latenz. Das heißt, ich hatte das Gefühl, die müssen irgendwie bearbeitet werden, da warten Dinge. Ich hatte auch viele Fragen, vor allem auch an die Tagebücher meiner Großmutter, bezüglich wichtiger Ereignisse in der Familie und auch bezüglich des Todes meines Vaters. Und ich hatte Fragen und habe aber in diesen Büchern oder in diesen Notizbüchern keine Antworten gefunden. Im Gegenteil, ich habe gemerkt, je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr geht es eigentlich um das zwischen den Zeilen, was nicht angesprochen wird.
Was hat sie denn notiert?
Die Arbeit heißt selbst auch ein ruhiger Tag, weil das war eine Zeile, die sie auch in ihrem Buch stehen hatte, ein ruhiger Tag. Dann wurde auch notiert, dass sie mit dem Hund spazieren gegangen ist oder zum Friseur gegangen ist. In den Kriegsjahren hat sie viel notiert, dass keine Post kommt von ihrem Mann, der in der Ukraine im Krieg war. Da stand dann immer nur keine Post, keine Post, keine Post. Und ich habe aber nie eine Reflexion dessen gefunden, also oder eine Gefühlsregung. Und das hatte ich eigentlich gesucht. Und dann habe ich irgendwann entschieden, dass ich als Künstlerin oder als jüngere Generation selber produktiv werden kann und eine Arbeit darüber entwickeln kann, die sich mit diesem Nichtgesagten beschäftigt.
Mhm. Und was erzählen die Fotos aus dem Nachlass über die Familie ihrer Oma und damit ja auch über ihren Vater, muss man dazu sagen, der sich 1983 das Leben genommen hat?
Die Diakästen, die ich übernommen habe, erzählen viel von der Reisesehnsucht meiner Großeltern. Mein Großvater, der sozusagen nach dem Krieg in die Familie geheiratet, sich eingeheiratet hat, der heißt Diehl. Der war linksliberaler Journalist und mit ihm ist sie durch die Welt gereist, nach Rio de Janeiro und Kuba und Thailand und Kanada. Und es sind sehr viele Reisebilder entstanden, wo sie sich vor diesen Städten mondän inszenieren. Das hat mich wiederum sehr interessiert, weil es auch so an Filme von Antonioni aus den 60er Jahren, wo Frauenfiguren vor Kulissen wie Rom oder auch faschistischen Architekturen erscheinen. Und all das habe ich dann aus dieser Perspektive der Selbstinszenierung auch untersucht und habe schließlich eine Arbeit entwickelt, die heißt Der Dead Wild Country. Und da stelle ich diese Reisefotografien, die über diese Sehnsucht.
Dead, also der tote Vater.
Dead, Wild Country.
Mhm. Genau. Im wilden Land.
Mhm. Da ist nämlich genau, es geht genau um diese Gegenüberstellung, die Reisebilder, die Exotik, der wilde Westen sozusagen, gegenüber Bildern des abwesenden Vaters. Den Vater konnte ich natürlich nicht mehr fotografieren. Ich habe Prothesen aus einer Johann Kresnik-Inszenierung von Hänsel und Gretel fotografiert.
Johann Kresnik, der Choreograf.
Mhm. Genau. Ich bin auf seine Arbeit gestoßen. Also ich hatte natürlich vorher schon von Kresnik gehört, aber unter anderem, weil ich über ein Buch recherchiert habe, Mars von Fritz Zorn, das auch für meinen Vater eine wichtige Rolle scheinbar gespielt hat. Und Johann Kresnik hat dieses Buch inszeniert 1983 und später nochmal 1993. Und diese Sprache und diese radikale Inszenierung hat mich sehr fasziniert. Und so bin ich auch auf die Requisiten von Johann Kresnik und Penelope Verli gestoßen und habe die zum Teil fotografiert.
Ich glaube, es ist wahnsinnig viel, was wir gerade gehört haben. Ich versuche das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, um ein Bild davon den Hörern und Hörern zu geben, was man in dieser Ausstellung sieht, die ja im Grunde eine große Erzählung ist, die durch das gesamte Museum, das Haus am Waldsee in Berlin führt. Also sie kombinieren die Arbeiten, die Fotos ihrer Oma, die sie bearbeitet haben, diese Urlaubsfotos aus den 50er und 60er Jahren. Daneben gibt es Detailaufnahmen des Hauses, in dem sie gewohnt hat, die Möbel, alles ziemlich beklemmt. Und dann gibt es auch unheimlich wirkende Fotos von ganz merkwürdigen Prothesen und Apparaturen. Die sieht man auch auf dem Plakat im Moment im Berliner Stadtbild. Man fragt sich, was sind das für Prothesen? Und das waren Kostüme sozusagen in dieser Aufführung von Johann Kresnik. Warum bringen Sie das zusammen?
Diese Requisiten sind für mich so Metaphern für die Verwundungen einer Seele. Johann Kresnik hat die eingesetzt, um die Bewegung der Tänzer einzuschränken. Und dieser Zug, dass man etwas in seiner Erfüllung einschränkt, das hat mich interessiert. Und was mich an der Fotografie auch interessiert, ist, dass man da etwas wieder auf eine Bühne heben kann, was vielleicht vorher vergessen worden ist.
Und was für ein Gefühl drücken Sie damit aus, dass auch irgendwas mit diesem Verlust des Vaters zu tun hat oder mit dem Verlust des Lebens des Vaters, das er selbst so empfunden hat, seiner Beschädigung?
Ja, ich untersuche damit so etwas, woran ist er zerbrochen? Und wichtig ist aber auch, dass es nicht nur um ihn geht oder um die Großeltern, sondern dass sie eigentlich exemplarisch für eine Zeit stehen. Und ich untersuche so ein Klima der Nachkriegszeit in der BRD, das sich immer zwischen Aufbruch und Schweigen und Verdrängen befindet. Und dieses Spannungsfeld versuche ich auch in der Arbeit zu untersuchen.
Dann stößt man in der Ausstellung auf einen Brief Ihres Vaters, in dem er seiner Mutter viele Fragen stellt. Wie ging es Ihnen, als Sie diesen Brief entdeckt haben?
Ja, das sind so sehr offene Fragen. Zum Beispiel, wie zärtlich warst du mit welchem Sohn? Oder auch andere Fragen, die sozusagen so eine Offenheit haben. Und man weiß nicht, was passiert ist, aber man hat Vermutungen. Und das interessiert mich natürlich auch in meiner Arbeit, dass man nichts konstatiert, nichts beantwortet, sondern eher Fragen stellt.
Ort der Familiengeschichte ist Kassel. Darüber reden wir gleich weiter, denn zum Familienstrang der Mutter gehören die berühmten Brüder um den Dokumentargründer Arnold Bode. Der war der Großonkel von Johanna Diehl. Ich versuche mal etwas Ordnung in ihren schwierigen Stammbaum zu bringen. Vorhin haben wir über den Familienzweig väterlicherseits gesprochen. Jetzt geht es um die mütterliche Linie. Arnold Bode hatte drei Brüder, Theo, Paul und Egon. Und dieser Egon war der Vater ihrer Mutter, richtig?
Richtig.
Diese Brüder waren Architekten und maßgeblich am Wiederaufbau Kassels beteiligt. War ja durch die ansässige Rüstungsindustrie die Stadt massiv bombardiert worden. Was haben die Bode-Brüder denn dort alles gebaut? Wie haben die die Stadt bis heute geprägt?
Sehr unterschiedlich. Also Paul Bode und Theo Bode waren Architekten und haben vor allem die Nachkriegsarchitektur sehr stark geprägt. Also Paul Bode hat das Schlosshotel in Kassel gebaut, das Staatstheater Kassel, was allerdings auch eine etwas ambivalente Geschichte war. Dann hat er viele Hotels gebaut, das Hotel Reis und auch einige Kinos, zum Beispiel das Kaskade-Kino mit Wasserspielen. Und wenn man durch Kassel läuft, dann ist das schon sehr stark geprägt durch diese Architekten. Mein eigener Großvater Egon Bode ist 1954 schon gestorben und sie hatten alle den Zimmereibetrieb des Vaters Nikolaus Bode übernommen. Und Arnold Bode als Maler und Künstler und Kurator hat die Documenta erwürgt, durchgesetzt, eingeführt 1955. Und das ist sehr inspirierend für mich.
Mhm. Waren das in der Familie so Heilige?
Das waren ganz normale Menschen, aber Arnold Bode hat eine wichtige Rolle gespielt, vor allem auch für meine Mutter und ihre Brüder, weil sie früh ihren Vater verloren haben. Und ich glaube, er hatte so eine visionäre Kraft und einen Enthusiasmus, der die anderen auch mit begeistert hat. Und eigentlich haben alle immer sehr viel über Arnold Bode auch gesprochen.
Arnold Bode hat den Begriff des visuellen Begreifens geprägt. Den benutzen Sie für Ihre Kunst auch. Was genau meint das visuelle Begreifen?
Also ich sage immer dazu, dass ich mich auf seinen Begriff beziehe. Und zwar hat er auf der ersten Documenta in der Eingangshalle mehrere Bilder nebeneinander gestellt aus der Kunstgeschichte und hat darüber ein neues Verstehen versucht herzustellen. Also dass man über die Anordnung von Bildern an der Wand Bezüge und Dinge begreifen kann, die man vielleicht durch das Einzelbild nicht verstehen kann. Und das war auch ein Leitfaden für mich jetzt in der Ausstellung, Bilder in Beziehung zueinander zu setzen über so installative Hängungen.
Also die Familienfotos zum Beispiel neben diesen Abbildungen der Prothesen.
Ja, und auch in anderen Arbeiten.
Visuell begreifen kann man auf historischen Fotografien und in Filmen auch einiges über das Frauenbild in den 50er Jahren. Ist auch ein Thema, ne, das Sie interessiert.
Ja, mich interessiert vor allem diese Frauenfigur, die meistens durch Monika Witti in Antonioni-Filmen verkörpert wurde, wo es um so eine Liebesunfähigkeit geht und ein Herumirren und ein Nichtbegegnen. Also ich habe mich ja viel mit Entfremdung beschäftigt, auch Mutter- und Sohn-Verhältnis. Und da ist diese Figur, die in diesen Filmen in den 60er Jahren auftaucht, sehr interessant für mich.
Ihre Mutter gehörte dann aber wahrscheinlich schon zur Generation, die sich davon emanzipiert hat, oder?
Ja, beide Eltern gehören auf jeden Fall zu der Generation, die sich von ihren Eltern stark distanziert hat und die damit große Schwierigkeiten hat, was die Elterngeneration gemacht hat. Also die Generation der 68er tatsächlich. Und beide Eltern sind aber sehr unterschiedlich damit umgegangen.
Ihre Mutter wie?
Meine Mutter hat sehr viel so auf die Emanzipation der Frau Wert gelegt und hat sich da hineingestürzt. Sie hat viele Jahre in der Chefredaktion der Brigitte gearbeitet und hat sich da psychologischen Themen auch gewidmet, dass man Depression anerkennt, dass die Frauen abtreiben dürfen, hat sozusagen so mit Kraft nach vorn das Frauenbild eigentlich versucht mit neu zu denken.
Hildegard Bode, wie sind Sie aufgewachsen ohne Vater dann mit einer vollberufstätigen Mutter?
Mein Vater ist gestorben, als ich 5 Jahre alt war. Meine Mutter hatte einen anderen Partner, einen Architekt. Und meine Mutter hat sozusagen immer diese journalistischen Themen und Fragestellungen natürlich auch zu Hause bearbeitet. Also wenn wir etwas gerade besprochen haben am Tisch, was sie spannend fand, dann hat sie das schnell notiert. Und das hat mich aber auch, glaube ich, beeinflusst, wie ich selber auch heute arbeite. Also es gibt eigentlich nicht so eine Trennung zwischen Privatleben und beruflichem Leben, sondern alles ist wichtig. Die ganze Wirklichkeit, in der man sich befindet und die man verarbeitet, fließt dann auch auf irgendeine Art und Weise in die Arbeit ein.
Hatten Sie Geschwister?
Ich habe auch einen Bruder, einen großen Bruder.
Und aufgewachsen sind Sie aber nicht in Kassel, sondern in Hamburg.
Genau. Meine Eltern sind erst nach München gegangen und dann nach Hamburg. Und da sind mein Bruder und ich geboren und aufgewachsen.
Machen wir nochmal einen Schwenk zum anderen Familienzweig. Ihre Großmutter, über die wir zu Beginn gesprochen haben, war in zweiter Ehe mit einem Mann verheiratet, der ebenfalls wichtig war für Kassel, nämlich dem Gründer der Kasseler Zeitung. Das war ja auch was ganz Besonderes, nach dem Zweiten Weltkrieg da überhaupt eine Lizenz zu bekommen für eine Zeitung.
Ja, ich glaube, dadurch, dass er nicht Nazi war, hat er diese Lizenz bekommen. Und seine Frau, meine Großmutter, hatte eine Druckerei, die Druckerei Thiele und Schwarz. Und diese Kombination hat ihn dazu befähigt, dass er diese Zeitung gründen durfte. Und interessant finde ich immer, dass meine Großmutter, der erste Mann, also mein leiblicher Großvater, war eigentlich ein Nazi. Man sieht auch in einem Bild in der Ausstellung aus einem alten Album von 1937 noch das Hitlerbild an der Wand. Und dieser Großvater ist gefallen 1944 in der Ukraine. Und dann hat sie aber in den 50er Jahren A.W. Diehl kennengelernt, Adolf Wilhelm Diehl. Und dieser war linksliberaler Journalist. Und so wendete sich auch ihre Gesinnung und sie übermalte zum Beispiel eine Wohnzimmer-Esstischgruppe, die vorher dunkel war, weiß und baute ein neues Haus in den 60er Jahren. Und
sie übertünchte die Vergangenheit.
So kann man es sehen. Und das interessiert mich auch immer, immer alles vor dem Hintergrund des Verdrängens der düsteren Vergangenheit oder der Erfahrung und Traumen des Krieges.
Jetzt haben wir viel erfahren über die Familiengeschichte von Johanna Diehl, aber das ist wichtig, denn ums Erinnern und das Gedächtnis, um Anwesenheit von Abwesenheit, darum geht es im Grunde in ihrem gesamten fotografischen Werk. Johanna Diehl ist in Hamburg aufgewachsen, aber im Jahr 2000 zum Fotografiestudium nach Leipzig gegangen. Von Hamburg nach Leipzig, wie war dieser Wechsel? Wie haben Sie die neue Stadt damals erlebt?
Sehr spannend. Das war ja wirklich ein großer Kontrast, von Hamburg nach Leipzig zu gehen. Leipzig war 2000 auch noch nicht so komplett renoviert wie heute. Das heißt, man hatte unglaublich viele Spuren der verschiedenen Systeme oder Geschichten übereinander noch sichtbar. Und ich habe auch gleich im Grundstudium eine Arbeit gemacht über das ehemalige jüdische Viertel von Leipzig, in dem ich selber wohnte, und habe mich mit diesem Gedächtnis dieses Ortes beschäftigt und fand es sehr spannend, dass man sowohl die Zeit der 40er Jahre, aber auch die Zeit der 70er Jahre und die heute Zeit alles gleichzeitig in Räumen ablesen kann. Also Leipzig hat mich sehr inspiriert, was so das Nachdenken über die Schichten von Geschichte in Räumen angeht.
Wie kam es überhaupt zu der Entscheidung, Fotografie zu studieren?
Also ich habe schon mit 17, als ich einen Austauschjahr in den USA war, einen Photography-Workshop gemacht. Und seitdem, das hat mich so fasziniert, war ich immer überzeugt, dass ich mal Philosophie und Fotografie studieren möchte. Ich wusste nur noch nicht so richtig, wie man das zusammenbringen kann. Und in Leipzig war es großartig, weil man diesen theoretischen Schwerpunkt hat und das Nachdenken über Fotografie auch so eine große Rolle gespielt hat. Und gleichzeitig hatten wir mehrere Professoren für Fotografie, also ein eigener Studiengang nur Fotografie. Und diese Konzentration auf dieses Medium hat mich angezogen.
Was lernt man da alles?
Man lernt im Grundstudium natürlich viele Dinge, die erstmal auch das fotografische Arbeiten anbetreffen. Das heißt, durch Übungen erarbeitet man sich eigentlich, wie man mit dem fotografischen Medium arbeitet. Es war aber auch interdisziplinär angelegt. Das heißt, wir haben Buchbindung gemacht und Siebdruck und so weiter. Und im Hauptstudium in der Klasse, ich war in der Klasse von Professor Tim Rautert, haben wir vor allem Arbeiten gezeigt und über Fotografie gesprochen und nachgedacht. Das war natürlich die wichtigste Schule letztendlich, Alle haben die Fotografie ernst genommen und von ihr ausgehend dann aber auch andere Medien erkundet.
Sind Sie da auch erstmals in Kontakt gekommen mit so einer Plattenkamera, über die wir am Anfang gesprochen haben?
Ja, schon. Wir hatten dort in der Schule, in der Hochschule Mittelformatkameras und Großformatkameras. Und ich habe alle Kameras ausprobieren können und finde seitdem das Format der Mittelformatkamera für bestimmte Serien wichtig und gut und für andere Arbeiten, zum Beispiel in der Synagoge oder in der Ukraine oder in Zypern, wo ich gearbeitet habe, da fand ich das Medium des Großbildes noch besser geeignet.
Hat dieses Studium eingelöst, was Sie sich davon versprochen haben?
Ja, es war natürlich währenddessen auch ein Kampf und es war sozusagen immer ein stetiger Prozess. Und erst nach dem Studium habe ich eigentlich begriffen, dass ich das alles trotzdem unbedingt weitermachen möchte.
Haben Sie eigentlich auch gelernt, wie man als freie Fotografin überlebt?
Auf jeden Fall. Also nach dem Studium habe ich sehr viele Aufträge angenommen, viel im Bereich Porträtfotografie und Architekturfotografie, aber auch journalistische Beiträge gemacht.
Ja, die muss man ja erstmal kriegen.
Die muss man erstmal kriegen. Es gab allerdings auch noch bezahlte journalistische Reisen, die ich machen konnte. Das wurde aber dann zunehmend weniger. Und es wurde immer gefordert, dass man eigentlich also die Aufträge sozusagen selber finanziert und sie dann und dann nur Bilder verkauft zu einem sehr geringen Preis. Es war also irgendwie nicht mehr so richtig ergiebig. Aber ich war auch dann froh, dass ich immer mehr meine eigenen Projekte etablieren konnte und habe das dann immer mehr eingetauscht durch die Arbeit im Bereich der Kunst.
Und dafür notwendig sind aber vor allen Dingen Stipendien.
Richtig, sehr wichtig.
Haben Sie viele bekommen, von mehrere, vom DAAD, von verschiedensten Stiftungen, Villa Massimo, eigentlich wirklich die Top of the Tops, kann man sagen. Wie erfahren Sie, wann und wo es wieder Stipendien gibt, für die Sie sich bewerben könnten?
Ja, das ist eine Tagesbeschäftigung, sich nur mit Förderung und Stipendien zu beschäftigen. Aber da tauscht man sich natürlich auch viel mit Kollegen aus und Kolleginnen. Diese Stipendien und Förderungen waren sehr wichtig. Zum Beispiel konnte ich nur durch ein Robert-Bosch-Stipendium und ein DAAD-Stipendium in die Ukraine reisen und dort so ausführlich recherchieren. Auch in Zypern und in Italien hatte ich, man bekommt dadurch sozusagen Zeit, an etwas intensiv zu arbeiten.
Inzwischen sind Sie ja selbst Professorin an der Uni Würzburg, aber wenn ich das richtig gesehen habe, nur einen Tag in der Woche dort vor Ort, nee?
Ja, ich bin an der Hochschule für angewandte Wissenschaften und unterrichte dort Fotografie und ich unterrichte eigentlich 18 Semesterwochenstunden und da ich zurzeit noch in Elternzeit bin, habe ich nur die Hälfte davon bisher. Ich habe jetzt aber auch gerade erst angefangen, dort zu lehren.
Aber richtig verbeamtet.
Genau, richtig verbeamtet.
Also es sichert Sie ja doch massiv ab.
Das stimmt. Es ist ein ganz anderer Hintergrund für mich. Wenn ich jetzt auch an meine künstlerischen Arbeiten rangehe, dann weiß ich, ich bin finanziert. Unser Leben ist finanziert und ich kann mich den Dingen jetzt auch mit einer anderen Konzentration widmen. Dieser Stress, dass man immer nicht weiß, wie der nächste Monat aussieht, den gibt es so nicht mehr. Natürlich muss ich die ganzen Projekte auch finanzieren. Aber ich habe ja auch eine Galerie, die sehr gut arbeitet und arbeite sozusagen weiter im künstlerischen Feld.
Ihr Partner Raphael Spresny ist auch freier Künstler und Komponist, hat eine ähnlich lange Liste von Stipendien und auch eine Teilzeitprofessur in Bremen. Gemeinsam haben Sie in den letzten 5 Jahren auch noch 3 Kinder bekommen. Wie bringen Sie das zusammen? Familie und 2 freie Künstlerleben und 2 Professuren.
Ja, mein Mann ist bildender Künstler und Musiker, hat klassisches Schlagzeug studiert und lehrt in Bremen. Und wir unterstützen uns gegenseitig bei den Projekten. Das heißt, wir arbeiten beide im Feld der Kunst und machen unsere Projekte und wir arbeiten beide in der Lehre. Und es ist natürlich unglaublich viel, aber gleichzeitig ist es auch irgendwie sehr gleichberechtigt. Also wir wissen, jetzt ist das Projekt von mir gerade im Mittelpunkt und dann ist wieder sein Projekt im Mittelpunkt. Und so können wir uns gegenseitig auch den Rücken stärken und arbeiten auch viel zusammen an Projekten.
Wird das schwieriger, wenn die Kinder in die Schule kommen? Auch das viele Reisen? das an Ihren Projekten ja hängt?
Das weiß ich noch gar nicht, da wir noch nicht in dieser Situation sind. Wir gucken einfach mal, wie es sich entwickelt. Und ich glaube, dass wir das, wenn wir das unbedingt wollen, dass man die Dinge auch meistens irgendwie hinbekommt.
Wir haben es schon gehört, die Familien der Eltern der Fotografin Johanna Diehl kommen aus Kassel. Der Großvater väterlicherseits hat das NS-Regime unterstützt. Er ist in der Ukraine gefallen und ausgerechnet dorthin in die Ukraine hat es sie, Johanna Diehl, für ein sehr interessantes Fotoprojekt verschlagen. Wie kam es dazu?
Also ich war bereits 2003 in der Ukraine mit dem Künstler Boris Michailow, der bei uns ein Jahr Gastprofessor war. Und das war ein sehr eindrückliches Erlebnis. Und ein toller Workshop. Da habe ich mich aber mit Frauen beschäftigt. Und dann bin ich 2012 und 2013 mit einem Robert-Bosch-Stipendium nochmals in die Ukraine gereist, weil ich gehört hatte von einem Kino in Tschernowitz, was früher eine Synagoge war. Und das war gewissermaßen der Anlass der Recherche. Und als ich dann begann, in den Archiven verschiedener Institutionen zu recherchieren und auch in jüdischen Gemeinden in der Ukraine zu recherchieren, habe ich immer mehr Synagogen gefunden, die bis heute in den Dörfern zu sehen sind, aber die andere Nutzungen erfahren haben.
Also nicht abgerissen wurden, sondern umgewidmet. Wirklich unfassbar, was man in diesen ja früher sakralen Räumen alles gemacht hat. Ein Friseursalon, ein Festsaal, eine Brauerei, eine Krankenstation. Man kann seinen Augen kaum glauben. Wie ging es Ihnen da?
Also mir ist aufgefallen, dass die Orte nicht in irgendwas umgewandelt wurden, also dass es keine unschuldigen Umwidmungen sind. Bereits in der Sowjetunion wurden die Synagogen schon umgewidmet in Fabriken und in Sporthallen und in Kinos, also Orte der Propaganda oder der Arbeit, des Sports. Und dann später durch die Deutschen wurden diese Synagogen oft zerstört und wir haben unglaublich bewegende Geschichten dort vor Ort von Bewohnern gehört. Und das war eigentlich ein sehr wichtiger Teil dieser Reise, die Gespräche vor Ort.
Zum Beispiel, was waren das für Gespräche?
Also wir wussten oft nicht, wo die Synagoge sich befindet. Das heißt, wir mussten Menschen fragen. Und ich wusste, dass man eigentlich nur alte Menschen fragen kann, weil die anderen wissen zum Teil nicht mehr, dass das eine Synagoge war. Und diesen alten Menschen, denen ich begegnet bin, die haben mir manchmal zum ersten Mal, hatte man das Gefühl, erzählt, was sie als Kinder gesehen haben. Das waren aber so schlimme Dinge, dass ich jetzt gar nicht weiß, ob ich das in diesem Rahmen so erzählen sollte.
Entscheiden Sie.
Ja, also es waren einfach unglaublich traurige Geschichten. Und während man hier in Deutschland viele Dinge im Museum oder in Gedenkstätten betrachten und bearbeiten kann, war es dort so virulent. Also dieses Gedächtnis der Menschen hat mich sehr frappiert, weil es so zum ersten Mal, Dinge wurden eigentlich zum ersten Mal erzählt, hatte ich das Gefühl.
Sie zeigen uns diese Menschen nicht, sondern diese Räume wie Kulissen, menschenleer. Das ist ja eine Ästhetik des Verfalls. Wie schützen Sie sich davor, jetzt nicht so eine Ruinenromantik zu produzieren?
Also mir geht es gar nicht um so einen melancholischen Blick, sondern eher um die Gegenwart. Also es gibt viele Räume, in denen sieht man die verschiedenen Überschreibungen. Es gibt in dem Buch und in der Ausstellung Ukraine Series auch Ruinen, aber es gibt auch sehr viele Orte, die heute als Kino genutzt werden oder als Sporthalle. Und mich interessiert, wenn man Menschen nicht mitfotografiert, dann kann der Raum selbst mehr erzählen von den verschiedenen Zeitschichten.
Und woran sieht man noch, dass das Synagogen waren?
Also das erstmal musste ich selber verstehen, wie die Synagoge ausgerichtet ist und wo welche Elemente standen und wo zum Beispiel die Frauen gebetet haben, um dann auch nachzuvollziehen, wie ist dieser Raum jetzt architektonisch umgebaut worden und umgewidmet worden. Und dann konnte ich das auch anders fotografieren. Das heißt, man sieht oft hohe Fenster, man sieht ein großzügiges Gewölbe und man kann einige Elemente noch wiedererkennen.
Das Ukraine-Projekt ist ein Beispiel für Ihr Interesse an der europäischen Geschichte, an verlassenen Räumen, Sie haben es gesagt, an Überschreibungen. Ein ähnliches Projekt mit Kirchen haben Sie auf Zypern gemacht, also im geteilten Zypern. Und dann waren Sie im Rahmen eines Stipendiums in Italien. Was haben Sie da fotografiert?
In Italien habe ich verschiedene Arbeiten gemacht, die sich mit der faschistischen Architektur und dem Bildprogramm auseinandersetzen. Also ich habe mich gefragt, inwiefern diese Materialien und die Rhetorik dieser Architektur und die Bilder bis heute wirken und was das bedeutet.
Für die aktuelle Ausstellung in Berlin, da haben Sie diese Werkgruppen, ja, man kann sagen, auseinandergerissen, zeigen einzelne Arbeiten aus diesen europäischen Projekten. Wie fügt sich das jetzt zusammen mit der biografischen Erzählung Ihrer Kasseler Familie, über die wir vorhin gesprochen haben?
Also mit der Direktorin Katja Blomberg haben wir zusammen die Ausstellung so entwickelt, dass im Erdgeschoss eher die neueren Arbeiten zu sehen sind, die sich mit meiner biografischen Beschäftigung kreuzen. Und im Obergeschoss sind es mehr retrospektive Arbeiten, die sich mit diesem europäischen Gedächtnis und der Frage der Anwesenheit von Abwesendem, aber im europäischen Raum beschäftigen. Und für mich war es sehr spannend, das auch zusammenzubringen, denn meine Beschäftigung mit der Anwesenheit von Abwesendem geht ja immer aus von den Fragestellungen, die sich aus dem Biografischen nähren. Und das so zusammenzubringen in einer Ausstellung war für mich auch eine sehr gute Erfahrung.
Als nächstes haben Sie vor, nach Sarajevo zu reisen. Schon wieder mit einer fotografischen Idee?
Es gibt bisher die Einladung von der IFA, dass wir ein großes Projekt machen, was sich mit...
Das ist das Institut für Auslandsbeziehungen?
Das Institut für Auslandsbeziehungen, genau. Plant eine Tourneeausstellung, zu der ich eingeladen wurde. Das ist jetzt noch ganz frisch. Mit anderen spannenden Künstlern beschäftigen wir uns mit dem Status quo Europa, so ist, glaube ich, der Arbeitstitel. Also wir beschäftigen uns mit europäischen Fragen, mit den Fragen, was ist Europa, was ist ein Gedächtnis Europas. Und der erste Workshop findet statt in Sarajevo im Juni 2020 und darauf freue ich mich sehr.
Und haben Sie schon eine Idee, was Sie da machen wollen, konkret?
Nee, ich habe noch keine Idee. Ich habe jetzt erstmal diese Ausstellung fertig gemacht und freue mich, dass ich mich jetzt da wieder ganz neu drauf einlassen kann.
Die Fotografin Johanna Diehl hat inzwischen, wir haben es gehört, auch eine Professur an der Uni, an der Hochschule in Würzburg. In diesem Semester bieten Sie dann Seminar an zum Thema Bilder in Zeiten des Zorns, Populismus und Fotografie. Was für Bilder haben Sie auf die Idee zu diesem Projekt gebracht?
Ich habe gedacht, es ist wichtig, mit den Studierenden darüber nachzudenken, wenn wir in so einer Zeit leben, in der man überflutet wird mit Bildern aus Kriegsgebieten und wie kann man eigentlich einen Umgang finden mit einer aufgewühlten Zeit. Und wir waren im Rahmen dieses Seminars jetzt auch gerade auf der Venedig-Biennale, die ja den Titel hat May You Live in Interesting Times, also eine Beschäftigung, wie kann man mit Bildern über diese aufgewühlte Zeit, in der wir leben, arbeiten. Das war eigentlich der Anlass für dieses Seminar.
Und entstehen daraus auch dann Strategien, wie man andere Bilder entwerfen kann?
Ja, wir haben so ein zweigleisiges Seminar. Das heißt, ich mache das Seminar zusammen mit der Kollegin aus der Philosophie, Judith Friederike Popp. Und wir lesen sowohl Texte, die sich mit Populismus beschäftigen in einem philosophischen Sinne. Und dann sehen wir uns auch sehr viele Bilder an Arbeiten von Künstlern, die ich da einordne. Und dann entstehen jetzt erst die Projekte. Also es gab sehr viel Input und sehr viel Bearbeitung dieses Themas des Populismus. Und jetzt entstehen gerade die Arbeiten. Einige beschäftigen sich zum Beispiel mit Protestkulturen und andere mit so einer Form von Polizistenhass, die es gibt, die darüber jetzt eine Arbeit machen möchte. Und sozusagen mit dem Boden, auf dem Populismus überhaupt erst möglich ist. Damit beschäftigen sich die Studierenden jetzt in ihren Projekten.
Eine Stunde mit der Fotografin Johanna Diehl. Ihre aktuelle Berliner Ausstellung ist bis Ende Februar im Haus am Waldsee in Berlin zu sehen. Es gibt beeindruckende Fotobücher ihrer Arbeiten und auch im Netz kann man einiges finden. Danke, dass Sie heute bei uns waren.
Danke auch.